SWR 2 Wissen.
Wespe, komm in meinen Mund, mach mir Sprache innen und außen, mach mir was am Hals, zeig's dem Gaumen, zeig es uns.
Auch wieder, schöne Grüße.
Errungenes Gut, geschändet hab, bezwungenes Böses nicht beendet hab.
Lyrik sprechen. Moden und Stile der Rezitation. Eine Sendung von Dagmar Lorenz.
Hallo. Das ist die Miriam.
Das ist die Marielle.
Und wir heißen euch herzlich willkommen zum Wham Bam Poetry Slam.
Ein Sommerabend in einem Studentencafé in Frankfurt am Main. Die Schwestern Miriam und Marielle Meurers führen ihr vorwiegend jugendliches Publikum durch eine Poetry Slam Veranstaltung. Slam Poetry, Poetry Slam oder wie hier in Frankfurt der Wham Bam Slam sind Wettbewerbe, bei denen die Verfasser eigener literarischer Texte gegeneinander antreten. Hier wird nicht nur gelesen, sondern performt, wie es auf Neudeutsch heißt. Immer mit Blick auf die erhoffte Wirkung beim Publikum, das unterhalten und mitgerissen werden will. Versierte Slammer setzen ihre Texte daher stimmlich möglichst effektvoll in Szene, akzentuieren und modulieren, oft mit Anleihen bei Musikrichtungen wie Rap und Hip-Hop.
Fatih, Serbest aus Mainz.
Nun stehe ich hier und versuche irgendwelche Worte zu finden. Die passender Sorte, um meine Mitmenschen einzustimmen, einzuspinnen, sie mit Schallwellen zu stimulieren, zu neuen Weltsichten zu motivieren, sie mit
Lyrik
Reimen und
rezitiert im Rap-Rhythmus, in einer Art des Sprechgesangs, der zusammen mit der Hip-Hop-Musik seit den 1970er Jahren aus den afroamerikanischen Großstadtghettos in die Jugendkulturen der Welt gelangte. Und damit aus dem sozialen Abseits in die Mitte einer globalisierten Mainstream-Kultur. Doch der Rap ist nur eine von vielen Sprechweisen, die auf solchen Veranstaltungen zu hören sind. Auch bei traditionellen Dichterlesungen gibt es heute ganz unterschiedliche Vortragsweisen. Und wir begegnen Autoren, die sich nicht damit begnügen, eigene Texte zu lesen, sondern die eigene Stimme bewusst zum Teil des kreativen Prozesses machen. Ein solcher Autor ist Michael Lenz.
Es gibt ja in der Theorie die Rede von der Stimmenschrift. Das heißt, man schreibt mit der Stimme auf ein anderes Trägermaterial als das Papier. Wenn man mit der Stimme ohne ein Aufzeichnungsmedium außer den akustischen Medien arbeitet, überlässt man sich auch der Momentanität, man überlässt sich der Erinnerung und den Fertigkeiten, die man hat, oder man erprobt diese aus. Und erlebt damit natürlich auch ganz bestimmte positive oder negative Grenzerfahrungen.
Lenz, 1964 am Niederrhein geboren, wurde unter anderem mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet und ist Professor für literarisches Schreiben in Leipzig. Früher hat er selbst an Poetry Slam-Wettbewerben teilgenommen und 1998 sogar die deutsche Meisterschaft im Poetry Slam gewonnen. Heute ist sein Selbstverständnis als Lyriker, Textkomponist, Hörspielautor oder Live-Sprechkünstler von anderen Konzepten geprägt. Von der neuen Musik, wie sie etwa Komponisten wie Dieter Schnebel, Josef Anton Riedel oder John Cage repräsentieren. Aber auch von der Tradition der Lautpoesie, wie sie in den 1950er und 1960er Jahren Ernst Jandl oder Peter Rühmkorff verkörperten.
Ja, wie geht man mit diesen Traditionen um? Also ich habe relativ schnell versucht zu lernen, das genau zur Kenntnis zu nehmen, was schon gemacht ist, um das nicht zu wiederholen. Und ganz bestimmte Dinge, wie rasende Artikulation oder ein hochenergetisches Sprechen, ist so in dieser Form nicht gemacht worden. Das war für mich von Anfang an ein Feld, was noch nicht so richtig bestellt war. Mich interessieren symbiotische Verbindungen zwischen musikalischen und literarischen Strukturen, und zwar eine Musik, die schon selber gewissermaßen textlich strukturiert ist und einen Text, der von seinen Verfahrensweisen selber schon musikalische Prinzipien hat. Und ein solches musikalisches Prinzip wäre ja zum Beispiel das Anagramm.
Ein Verfahren also, das mit Buchstaben, Wort- oder Silbenumstellungen arbeitet, wie etwa im Sprechmusikstück »Schöne Grüße«, das auf der CD »Sprechakte Extreme« zu hören ist. Michael Lenz hat sie 2005 zusammen mit 4 Jazzmusikern konzipiert.
Auch wieder, auch Grüße wieder, auch schöne Grüße wieder, auch Grüße wieder, schöne Grüße wieder, wieder schöne wieder, auch wieder, auch wieder, wieder, auch wieder, wieder schöne Grüße, auch der Onkel Kante, Grüße, Grüße. Von da, wo du stehst, wo sicher du bist, von da, wo du stehst, wo sicher du bist, von da, wo du stehst, wo sicher du bist, von da, wo du stehst, wo sicher du bist, von da, wo du stehst, wo sicher du bist.
In der Tat haben solche Erfahrungen, die ich mit der Stimme mache, ja auch wieder einen Rückfluss gewissermaßen in das Verfertigen von Texten. Es gibt aber eine Tradition, nämlich die kombinatorische Tradition, die allerspätestens im Mittelalter angefangen hat, dass man einen Text hat, der auf der Oberfläche scheinbar ein linearer Text ist, der aber dann in den Sinnbezügen noch einige Treppen in die Tiefe führen kann und dort eingelagert gewissermaßen noch ganz andere Sinnbezüge ermöglicht. Und manche Sinnbezüge ermöglicht auch nur die Stimme, die gewissermaßen mir als Partitur dienen kann, zum Abrufen dann zum Beispiel bei Live-Auftritten.
Ach Grüße abermals und wo es endlich ist, vom Plattensee, vom Traunsee oder vom Kassiges Meer oder von den Tirolischen Wänden oder... Und schöne Grüße sind jetzt viel. Und diesmal sind noch viele schöne herzliche Grüße aus den verwöhnten Steiermark mit allerhand Strahlen. Und diesmal sind sogar herzliche viele, viele schöne Grüße aus der verwöhnten Steiermark.
Die eigene Stimme dient bei Michael Lenz also nie zur bloßen akustischen Illustration seiner Texte, sondern ist bereits Bestandteil der kreativen Arbeit. Durch die Modulation von Wörtern und Sätzen, durch rhythmisches Gliedern, scharfe Akzentuierung oder die Verwendung des Dialekts werden Bedeutungen und inhaltliche Verweise erst erkennbar. Damit knüpft Lenz nicht nur an moderne Avantgarde-Bewegungen an, sondern auch an weitaus ältere Traditionen, die in der barocken Rhetorik, aber auch in den poetischen Erneuerungsbewegungen des 18. Jahrhunderts zu verorten sind. Eine dieser Traditionen ist die Praxis der Dichterlesung.
Der Erfinder der Dichterlesung in Deutschland ist Klopstock gewesen. Von 1750 an hat er regelmäßig in Freundeskreisen seine Verse vorgetragen. Und er hat die Sprechung, wie er sie nannte, also den mündlichen Vortrag von Dichtung, als eine entscheidende Komponente der Dichtung selber betrachtet. Dichtung müsse gesprochen werden. Gerade wenn sie gesprochen wird, könne man ihre Qualität erst recht erkennen.
Reinhard Meyer-Kalkus, Germanist an der Universität Potsdam und am Wissenschaftskolleg in Berlin. Er hat sich intensiv mit Stimme und Sprechkünsten in Literatur, Theater und Film befasst.
Ab 1895 beginnen deutsche Autoren öffentlich vor anonymen, eintrittsgeldzahlenden Publikum ihre Texte vorzutragen. Voraussetzung dafür war das Entstehen von literarischen Vereinigungen in fast allen größeren deutschen, Schweizer, österreichischen Städten. Die konnten solche Dichter-Lesereisen organisieren und auch finanzieren. Und wir sehen von 1895 an Autoren wie Detlef von Lilienkron, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Else Lasker-Schüler, Gustav Falke, viele andere, wie sie durch die Lande touren und manche wöchentlich einmal, einige viel seltener, vor einem anonymen Publikum auftreten und ihre Texte vortragen.
Dabei konkurrierten die Schriftsteller mit jenen Profis, die seit dem 19. Jahrhundert mit ihren Programmen die Vortragssäle füllten. Einer von ihnen war der berühmte Schauspieler Alexander Moissy. Wie er Goethe-Verse zu rezitieren pflegte, überliefert eine Tonaufnahme aus dem Jahr 1920. Moissy spricht eine kurze Szene aus dem zweiten Teil von Goethes Faust.
Allein im Innern leuchtet helles Licht. Was ich gedacht, ich eil es zu vollbringen. Des Herren Wort, es gibt allein Gewicht.
Vor Pathos triefend, übertrieben theatralisch und unfreiwillig komisch. So klingt diese Sprechweise heutzutage in unseren Ohren. Doch damals bekamen Moissy und viele seiner Kollegen vom Publikum frenetischen Beifall.
Dass sich das größte Werk vollendet, genügt ein Geist für tausend Hände.
Zahlreiche Autoren der damaligen Moderne zeigten sich von solchen Darbietungen jedoch peinlich berührt. Franz Kafka etwa notierte 1912 nach dem Besuch eines Rezitationsabends mit Alexander Moissy:
die Möglichkeiten der eigenen Stimme, die man hier sieht. So wie der Saal für Moissys Stimme, arbeitet seine Stimme für unsere. Unverschämte Kunstgriffe und Überraschungen, bei denen man zu Boden schauen muss und die man selbst niemals machen würde.
Aber waren die Lesungen der Dichter selbst damals eine überzeugende Alternative?
Wir haben immer wieder Erfahrung, dass die erste Begegnung des Publikums mit den Autoren ungemein enttäuschend war. Man hörte sie nur an den ersten drei Reihen. Man rief lauter, lauter, sie konnten aber nicht lauter, sie nuschelten, sie hatten dialektale Eigenheiten, kurz, sie hatten keine Sprecherziehung, wie sie alle Schauspieler im 19. Jahrhundert hatten. Und deshalb sind die großen Vortragskünstler im 19. Jahrhundert, die Jordan, Lewinsky, dann Josef Kainz, Alexander Moissy, die literarische Texte vortragen, große Schauspieler, die aufgrund ihrer Sprechkunst ohne Mikrofon, aber mit laut entfalteter Stimme Texte bis in hintere Reihen transportieren können. Kurzum, das, was die Autoren als theatralisch empfanden, war dies insofern, als es einer Sprechtechnik entsprach, die für ein Reden ohne Mikroport und ohne Lautsprecher bestimmt war.
Die von Moissy und seinen Kollegen praktizierte Art des Sprechens war zudem mit einer Institution verbunden, die im 19. Jahrhundert den deutschsprachigen Regionen einheitliche Sprach- und Sprechstandards vorgab, dem Theater, insbesondere dem Burgtheater in der Metropole Wien.
Die Bühnenaussprache hat die Maßstäbe gesetzt für die deutsche Aussprache. Und in der Tat war das Wiener Burgtheater eines der Zentren für diese Art von gesprochener Sprache. Die großen Schauspieler Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Josef Lewinsky, Josef Kainz und andere, das waren Verkörperungen dieses Burgtheaterdeutschs. Eines gespannten, akzentreichen, sprechmelodiereichen Sprechens.
Diese Sprechweise mit all ihren Merkmalen wie dem rollenden R, der Dehnung der Vokale und ihrem pathetischen Tremolo wirkt heute ekstatisch, ja nahezu fanatisch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts pflegten Poeten wie Rainer Maria Rilke oder Else Lasker Schüler in ihren Lesungen eine ausgeprägt individuelle Sprechweise, abseits jeder Theatralik. Die jungen expressionistischen Lyriker hingegen schleuderten in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ihre emotionsgeladenen Verse mit pathetischer Werf ins Publikum. Theatralisches Sprechen praktizierte auch der scharfzüngige, gesellschaftskritische Schriftsteller Karl Kraus. Mit seinen öffentlich vorgetragenen Gedichten und Polemiken soll er seine zahlreichen Bewunderer regelrecht hypnotisiert haben. Eine Ahnung davon vermittelt die Anfang der 1930er Jahre entstandene Tonaufnahme seines Gedichts »Weg damit«.
Gelangte, die den Wanz gefüllt, vor fremdem Hunger eigene Gier gestillt, vom Futtertrog zu weichen nicht gewillt, Ründner des Fortschritts, die das Herz verließ, da Weltwind in die schlaffen Segel blies.
Von Karl Kraus haben wir eine ganze Reihe von Lesungen eigener Texte. Und was dort befremdet ist, dieser fanatische Tonfall, den er hat, wo die Studenten heute sagen, das klingt ja wie Hitler. Und es klingt auch so, weil das natürlich die Generation dieser großen Sprecher des Burgtheaterdeutschs waren, die Hitler auf seine Weise dann nachgeahmt hat, von denen er Töne dann einfach aufgegriffen und in die politische Rhetorik übertragen hat. Nur muss man andererseits nicht den Fehler begehen, Hitlers noch aus dem Burgtheater herkommende, sehr spezielle Sprechweise mit der Nazi-Sprechweise schlechthin zu identifizieren.
Die nämlich ist zu einem beachtlichen Teil von einer Entwicklung geprägt, die sich bereits seit Ende der 1920er Jahre im neuen Medium Radio vollzieht.
Die Veränderung tritt ein von 1928 mit der Einführung der elektronischen Mikrofone im Radio. Schlagartig wird den Leuten bewusst, dass die alte Schauspielerdeklamation für dieses Medium nicht mehr geeignet ist. Und es gibt signifikanterweise gerade in dieser Zeit eine große Diskussion unter Radioverantwortlichen. Man will nun Autoren vor die Mikrofone holen. Man will nicht länger, dass die Schauspieler das Sprechen vor den Mikrofonen dominieren, weil eben deren Sprechen unnatürlich erscheint.
Schriftsteller wie Bertolt Brecht oder Gottfried Benn rezitieren ihre Gedichte weder mit expressionistischem Pathos noch im Burgtheaterdeutsch, sondern bedienen sich im Radio wie bei Publikumslesungen einer betont nüchtern sachlichen Diktion. Im Tonfilm der 1930er Jahre spricht der Schauspielerstar Heinz Rühmann ein schnodderiges Alltagsdeutsch. Eine Rhetorik der Sachlichkeit findet Eingang in die Schulungen politischer Parteien, auch in die Funktionärssprache der NSDAP. Wie allerdings dann nach 1945 Sprechtraditionen bewertet und interpretiert wurden, zeigt ein Vorfall, von dem Reinhard Meyer-Kalkus sagt:
Das ist einer der großen Skandale in der Geschichte der Vortragskunst, aber darüber hinaus in der Geschichte der Lyrik der Bundesrepublik nach 1945.
Wir schreiben das Jahr 1952. Aus Paris reist der Dichter Paul Celan nach Niendorf an die Ostsee zur Jahrestagung der Gruppe 47. Unter der Ägide ihres Organisators Hans-Werner Richter haben sich hier jene westdeutschen Jungautoren und Kritiker versammelt, die in den folgenden Jahrzehnten den Literaturbetrieb der Bundesrepublik dominieren sollten. Paul Celan ist hier ein Außenseiter, ein in Paris lebender, jüdischer, in der Bukowina aufgewachsener Dichter deutscher Sprache, dessen Familie in den Vernichtungslagern der Nazis ausgelöscht wurde und dessen Gedichte von diesem Trauma gezeichnet sind.
Er tritt dort auf, liest einige seiner Gedichte und hat ein sehr zwiespältiges Echo. Einige wenige Wiener Freunde unterstützen ihn, die Mehrheit ist ablehnend. Und zwar ablehnend nicht vor allen Dingen aus inhaltlichen Gründen, sondern ablehnend aus Gründen seiner Vortragsweise. Insbesondere der Magister dieser Gruppe, Hans-Werner Richter, formuliert es und bringt es dann auf den Begriff, als er sagt, das klingt ja fast wie Synagogengesang.
Oder klang es für Richter und Kollegen doch eher nach den fanatisch-pathetischen Nazi-Tiraden, die man in der Gruppe 47 mit den Reden eines Josef Goebbels identifizierte? Paul Celan schreibt jedenfalls rückblickend an den Dichterfreund Klaus Demus:
Ich war dort oben beleidigt worden. Hans-Werner Richter sagte nämlich, meine Gedichte seien ihm auch darum so zuwider gewesen, weil ich sie im Tonfall von Goebbels gelesen hätte. Nach der Lesung der Todesfuge. Und so etwas muss ich erleben.
Offenbar hatte Celan mit seiner Rezitation einen wunden Punkt getroffen. Und der hatte zweifellos mit den Generationserfahrungen der Autoren der Gruppe 47 zu tun. Meist in den 1920er Jahren geboren, hatten viele von ihnen den Krieg als jugendliche Soldaten erlebt. Ihr Verhältnis zu Literatur und Sprache war häufig in britischen oder amerikanischen Gefangenenlagern geprägt worden und vom Ideal sachlicher Nüchternheit, das sie nun als Gegenmittel gegen die Propaganda der nationalsozialistischen Ära empfanden. Wie schief sich jedoch dieses vermeintliche Gegensatzpaar bei näherer Betrachtung ausnimmt, erläutert Reinhard Meyer-Kalkus.
Wenn man dieser Gruppe nachgeht, wird man sogar sagen können, bereits ihre Deutschlehrer auf dem Gymnasium waren anti-expressionistisch eingestellt. Wir finden dort bereits in den 30er Jahren eine Diskussion, die sich vehement von den expressionistischen Sprechweisen der 10er Jahre der Zeit des Ersten Weltkrieges entfernt. Man möchte sachlicher, man möchte argumentbezogener sprechen. Und nun tritt ihnen jemand gegenüber, der den alten expressionistischen Sprechgesang von vor und nach dem Weltkrieg noch einmal verkörpert. Das ist ein Schock ohnegleichen. Und diesen Schock versuchen sie durch radikale Abwehrgesten zu verarbeiten. Die Standardvokabel ist wie pathetisch.
Aber spricht Paul Celan seine Texte wirklich im expressionistischen Pathoston? Von seiner Lesung auf der Tagung der Gruppe 47 gibt es keine Tonaufnahmen. Doch zwei Jahre später, im Jahr 1954, liest Paul Celan im Studio des damaligen Süddeutschen Rundfunks unter anderem das Gedicht »Ich hörte sagen« und vermittelt damit einen Eindruck von seiner schwebenden, musikalisch anmutenden Vortragsweise in diesen Jahren.
Und ein Kreis und über dem Wasser ein Wort, das den Kreis um den Stein legt. Ich sah meine Pappel hinabgehen zum Wasser. Ich sah, wie ihr Arm hinuntergriff in die Tiefe. Ich sah ihre Wurzeln gen Himmel um Nacht flehen.
An expressionistisches Pathos erinnert ein solcher, fast schon singender Rezitationsstil nicht. Eher an die älteren Burgtheatersprechtraditionen, wie sie Alexander Moissy einst verkörpert hatte und die, durch Sprechschallplatten vermittelt, ehemals auch in Celans Freundeskreis in der Bukowina populär gewesen waren. Und auch gegen diese Sprechtradition hatte die Lehrergeneration der Autoren der Gruppe 47 polemisiert. Es gab nationalsozialistische Sprecherzieher wie etwa Erich Drach, die die Sprechweise eines Moissy als Negativbeispiel für vorgeblich jüdische Anverwandlungskunst denunzierten. Nach 1945 wiederum identifizierte man in Forschung und Medien solche pathetische Sprechtraditionen mit dem Nationalsozialismus, während die sachlich nüchternen Sprechweisen als Sprache des demokratischen Wiederaufbaus galten. Ein Mythos, meint Reinhard Meyer-Kalkus.
Wir wissen doch, dass es auch in den 50er Jahren pathetisches Sprechen gegeben hat. Wir wissen doch, dass es einen Oskar Werner, einen Klaus Kinski, einen Will Quartflieg gegeben hat. Schauspieler, die großes Pathos praktiziert haben. Kurz, das Sprechen vor 1945 als pathetisch zu bezeichnen, das nach 1945 als durch Pathos, Schwund und Sachlichkeit gekennzeichnet, das ist schlicht Mythologie. Man wird näher hinschauen müssen und man wird sehen, dass jede Zeit ihre spezifischen pathetischen Ausdrucksmittel hat, dass sie allerdings auch ihre spezifischen sachlichen Ausdrucksmittel hat und dass diese verschiedenen Ausdrucksmittel in jeder Zeit eine ganz einzigartige Konstellation darbieten, die man nicht über den groben Leisten Pathos oder Antipathos schlagen kann.
Der Fall Paul Celan zeigt, wie problematisch es sein kann, Rezitationsstile in ethischen Kategorien zu bewerten. Dem 1965 geborenen Schriftsteller Marcel Bayer jedenfalls scheint es geraten, jeder Rede mit Distanz zu lauschen.
Diese enorme Macht, die eine Stimme haben kann, und auch die Bereitwilligkeit von Menschen, sich dieser Macht hinzugeben, ist natürlich ein Phänomen, das gerade vor dem Hintergrund der politischen Geschichte immer eine große Rolle spielt, auch für die Dichtung. Spricht man, wie ein Politiker spricht? Brüllt man, wie ein Politiker brüllt? Muss man nicht heute, ich denke jetzt gerade an unsere unmittelbare Gegenwart, eher ungeheuer misstrauisch werden, wenn ein Politiker sehr leise und sehr sachlich spricht? Also ich merke das so, oh, da werde ich aber sehr aufmerksam. Was führt der denn im Schilde, wenn er vermeintlich zurückgenommen redet?
Mit der Wahrnehmung von Stimmen und Worten hat sich Marcel Bayer in seinen Büchern immer wieder beschäftigt. Etwa in seinem frühen Roman Flughunde aus dem Jahr 1995. Dass Marcel Bayer sich auch ausgiebig mit der Lautpoesie Ernst Jandls auseinandergesetzt hat, erscheint da nur schlüssig.
Viel Vieh, oh, so viel Vieh, so, oh, so Vieh, so Vieh, oh, so Vieh, so, solo, so Vieh, solo, so, oh, so, solo, so Vieh, oh, so viel Vieh.
Man kann zum Beispiel mit Ernst Jandl zeigen, wie er mit traditionellen Rezitationsformen bricht. Also das weihevolle Deklamieren von Hölderlin-Gedichten, was bis in die 50er, fast 60er Jahre hinein verbreitet war. Also Ernst Jandl reagiert darauf, ironisiert das, aber nicht einfach, indem er es bricht oder zerstört oder konterkariert, sondern er zeigt mit seinen Sprechgedichten, die ja auch eben jedes Kind sehr gut nachsprechen kann, dass man ganz andere Traditionen des Rezitierens freilegen oder schaffen kann, die einfach von der Freude am Sprachmaterial leben und nicht von der Hoffnung, dass uns ein Hölderlin in irgendwelche metaphysischen Sphären entheben wird. Und ich glaube, die Materialität der Sprache ist interessant. Und indem man dem seine Aufmerksamkeit schenkt, lernt man viel und man gewinnt auch eine Aufmerksamkeit für die Stimmtöne, die einen umgeben.
Um diesen Effekt zu erzielen, bedarf es beim Verfassen von Gedichten zuweilen einer Tonlage, die Marcel Beyer trockenes Pathos nennt.
Ich arbeite sehr gerne mit eben, wie ich es nenne, trockenen Pathos, das dann mit einem Mal abbricht und sich hoffentlich dem Leser gegenüber als sehr trockener Humor oder als Galgenhumor zu erkennen gibt. Ich arbeite sehr gerne mit der Gegenüberstellung von Hochdeutsch und dialektalen oder regionalen Einsprengseln und so weiter. Also versuche eigentlich doch so etwas wie eine Mehrstimmigkeit auch aufzubauen oder als möglichen Horizont immer präsent zu halten.
Und manchmal bedeutet dieser Begriff der Mehrstimmigkeit sogar, dass Marcel Beyer sein Gedicht überhaupt nicht für den Vortrag durch die eigene Stimme schreibt, sondern für einen Komponisten. Wie etwa Enno Poppe, für dessen Opernkompositionen der Autor in den vergangenen Jahren mehrere Libretti verfasst hat. Wespe, komm, heißt ein Titel aus dem 2014 veröffentlichten Gedichtband Graphit, den der Autor eigentlich für eine Singstimme geschrieben hatte, bis er feststellte, dass er auch als Sprechgedicht funktioniert.
Wespe, komm in meinen Mund. Mach mir Sprache innen und außen, mach mir was am Hals, zeig's dem Gaumen, zeig es uns. So ging das, so gingen die 80er Jahre, als wir jung und im Westen waren. Sprache, mach die Zunge heiß, mach den ganzen Rachen wund, gib mir Farbe, kriech da rein, zeig mir Wort und Wespenfleiß, mach's dem Deutsch am Zungengrund, innen muss die Sprache sein.
Im Studentencafé in Frankfurt am Main nähert sich der Wham Bam Poetry Slam seinem Ende. Aus den Finalisten des Wettbewerbs wird der Gewinner per Beifall gekürt. Es ist Fatih mit seinem Rap-Gedicht.
Jeden Morgen werde ich von Neuem geboren, trage keine Sorgen, die mich überall plagen, kein Platz für sie. Ich musste sie abladen, um weiterzugehen, um weiterzusehen, als meine Augen je bewältigen können, als meine Beine je bewältigen können, kein Platz für sie. Ich musste sie abladen, um weiterzugehen, um weiterzusehen.